8 und 9 vom Prediger. Wenn's bitte aufschlägt, Prediger Kapiteln 8 und 9. Ich weiß nicht, wie viele das für euch jetzt gelesen haben daheim, aber ich hoffe, die meisten für euch. Und in dem Kapitel 8 geht es jetzt um vier Rätsel. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine russische Puppe ist.
Du hast dein Mikrofon verloren, Hans-Peter.
Ja, das ist aber lästig, gell? Ich muss ja anders gewohnt anziehen, weil der fällt das über die Ohren. Fahrt, gell, nächstes Mal. Eine russische Puppen kennt jeder, gell? Die ist aus Russland, sogar hat man eine Russe mal mitgebracht. Und wenn man eine aufmacht, ist aber das Problem, ist die nächste da, gell? Du machst die zweite auf, dann kommt die dritte. Und so geht es weiter. Und im Leben oder in dem Kapitel, was wir hier jetzt lesen, das ist sehr ähnlich. Da kommt nämlich ein Rätsel, ein Problem und wir lösen das Rätsel und kaum haben wir es gelöst, das nächste da. Du löst das zweite Rätsel und das dritte kommt. Ein Rätsel kommt nach dem anderen. Und das Kapitel 8 ist nicht ein sehr ermutigendes Kapitel. Man muss ja sagen, ja, der Prediger hat schon recht irgendwie. Aber er schaut schon ziemlich auf die negativen Seiten des Lebens. Es ist ein bisschen unbalanciert. Es ist ähnlich wie, da gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber auf der Golden Gate Bridge in San Francisco ist einer aufgereiht, da hupfen sie aber an, wenn sie sich umbringen wollen. Ein Selbstmordkandidat. Und der Polizist ist halt nach aufgeklettert und hat auf den Selbstmordkandidaten eingeredet, dass es da eine andere Möglichkeit geben muss, um aus dieser Misere zu entkommen. Und er hat auf ihn eingeredet und dann hat der Selbstmordkandidat angefangen, dem Polizisten seine Geschichte zu erzählen. Und 20 Minuten später sind sie zwei gesprungen. Und manchmal geht es uns beim Prediger fast ähnlich. Gell? Man ist recht froh. Nachher lest man das Kapitel, dann denke ich mir, Hilfe, jetzt brauche ich auch nicht mehr leben. So den Effekt. Aber ich möchte euch ermutigen, es wird besser. Es bleibt nicht so tragisch. Das Erste, und ich habe jetzt die Zettel gekriegt, ich habe ein bisschen Platz lassen, damit ihr ein bisschen was dazu schreiben könnt, wenn ihr wollt. Und das Erste ist das Rätsel von Autorität. Lesen wir Kapitel 8 und Vers 2 bis 8. Prediger 8, Vers 2, ich sage, dem Befehl des Königs gehorche, und zwar wegen des Eides Gottes. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Lass dich nicht auf eine böse Sache ein, er tut ja doch alles, was er will. Denn des Königs Wort ist mächtig, und wer will zu ihm sagen, was tust du da? Wer das Gebot hält, weiß um keine böse Sache, und das Herz seines Weisen kennt den Richter, die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und das rechte Verhalten, denn das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was werden wird, denn wer sollte ihm mitteilen, wie es werden wird? Kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten, und niemand hat Gewalt über den Tag des Todes. Auch gibt es keine Entlassung im Krieg, und die Ungeduld rettet nicht ihren Herrn. Es ist ein Telefon, gell? Aber es macht gar nichts. Da geht es jetzt darum, er sagt im Vers 2, dem Befehl des Königs gehorche, und zwar wegen des Eides willen. Die Bibel hält die Christen an, für ihre Regierung zu beten und für das Land einzustehen, der Regierung zu gehorchen, die Steuern zu bezahlen und für die Politiker zu beten. Es ist im Römerbrief Kapitel 13, wer eine Bibel mit hat, kann ruhig aufschlagen, aber Römer Kapitel 13, im Neuen Testament, da sagt Paulus Folgendes über die Regierung. Römer 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen.
Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist eine Gottesdienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottesdiener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allem, was ihnen gebührt, die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht und die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also die Bibel ist klar, die staatliche Macht ist von Gott eingesetzt und darum soll man sich der staatlichen Macht unterordnen. Der Prediger sagt zum Beispiel im Vers 2, wegen des Eides Gottes. Ich bin ja im Bundesheer gewesen, 8 Monate. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber bei der Angelobung habe ich einen Eid abgelegt. Ich habe mir nachgeschaut, was ich da gesagt habe. Aber da sagt man, ich gelobe mein Vaterland, die Republik Österreich und sein Volk zu schützen, mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten, alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen und mit allen meinen Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen. Das ist eigentlich ein Eid, den man ablegt im Bundesheer, wenn du da dabei warst. Nun, wenn es zum Gehorsam der Regierung kommt, der man ins oft schwar. Nicht nur ich weiß im Bibelkreis und so, da reden wir öfter über das. Weil eben so viele Politiker unglaubwürdig geworden sind durch falsche Versprechen und noch schlimmer durch Korruption. Viele Politiker, nicht alle, scheinen mehr auf sich selbst bedacht zu sein, als dem Volk zu dienen, von dem sie bezahlt werden. Und sie kriegen auch nicht so wenig. Obwohl, ich muss wieder sagen, mit einer korrupten Demokratie wie bei uns kann ich ja noch leben. Uns geht es ja im Prinzip gut. Die meisten Politiker übrigens, die sind nicht schlechter als wir, du und ich. Die sind genauso schlecht wie du und ich. Nur sie stehen mehr im Rampenlicht, das ist das Problem. Aber viel schlechter sind sie nicht. Aber was ist mit Führern, mit Politikern, die ihr Volk unterdrücken, die ihr Volk ausbeuten? Muss man sich so einer Regierung auch unterordnen? Nun, bevor man da Antwort gibt, muss man eine Sache bedenken. Und zwar, ein Volk ohne Regierung kann nicht existieren. Das heißt, wenn wir uns nicht selbst Gesetze auferlegen, wo Unrecht nicht bestraft wird, können wir nicht existieren. Und das Schlimmste, was am Volk passieren kann, ist ein Volk ohne Regierung, eine Anarchie. Eine Anarchie, da wird niemand mehr bestraft, es gibt niemand, der bestraft. Es gibt nur noch Chaos, Verwüstung und Brutalität. Ich war letztes Jahr in Albanien, da haben wir auch ein Fackelträgerzentrum, seit ungefähr 5 Jahren. Und letztes Jahr haben wir die erste Bibelschule in Albanien gehabt, mit 13 albanischen Bibelschülern. Die größte Bibelschule in Albanien. Albanien war das kommunistischste Land überhaupt. Und der wahnsinnige kommunistische Diktator hat 700.000 Beton-Iglu gebaut. In dem ganzen Land. Überall sind die. Weil er gesagt hat, wir sind das Land, das jeder will, wir müssen uns verteidigen. Er hat damit das Land zugrunde gerichtet. Aber sie haben gelebt. 1997 war für einige Monate Anarchie. Es hat keine Regierung mehr gegeben. Und in die paar Monate ist das Land total zerfallen. Und die Auswirkungen von der Anarchie siehst du heute noch. Es gibt kein Besitz, keine Bestrafung, keinen Schutz für Schwächere, nur der Stärkere überlebt. Und darum hat jemand mal richtig gesagt, jede Regierung, auch die schlimmste, ist eine Anarchie vorzuziehen. Die Anarchie ist das Schlimmste überhaupt. Das heißt jetzt nicht, dass wir als Christen jede Regierung gutheißen sollen. Im Gegenteil. Als Christ soll man eigentlich aufstehen, da wo der Schwache unterdrückt und wo das Wort Gottes verboten wird. In Apostelgeschichte 5,29 sagt der Apostel Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Es wurde ihnen verboten, über Jesus zu reden. Und in der Situation hat der Petrus gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch Oberen. Wo die Regierung Gottloses fordert, da muss man verweigern. Und die Geschichte ist voll von Menschen und von Christen, die aufgestanden sind in einer gottlosen Regierung und eingestanden sind für die Wahrheit. Und oft genug hat es ihnen das Leben gekostet. Martin Luther ist aufgestanden gegen die Unterdrückung der katholischen Kirche im Mittelalter. Abraham Lincoln ist aufgestanden gegen die Sklaverei. Martin Luther King hat Rassismus verurteilt. Dietrich Bonhoeffer und viele andere Tausende haben im Zweiten Weltkrieg sind aufgestanden und haben sich gegen das Regime ausgesprochen, sind ermordet worden. Nelson Mandela hat gegen die Apartheid gekämpft. Mutter Teresa, übrigens Albanerin, ist eingestanden für Armut und die Elenden der Welt. Sie haben die Umstände nicht gut geheißen, aber sie haben zum Teil einen großen Preis dafür bezahlt. Dennoch gilt, wir als Christen sollten für Politiker beten, weil ich bin auch überzeugt, dass es den Politikern viel besser tun würde, wenn wir für sie beten würden, als dauernd nur den Finger auf sie zeigen. Wenn du nur immer den Finger auf sie zeigst und jeden Tag daheim schimpfst, hilfst er nicht gar so. Wenn du für sie betest, kann es sein, dass Gott ein Wunder tut und ihr Denken und ihr Handeln ändert. Darum soll man für die Politiker beten, auch für die Schlimmsten. Aber es ist ein Rätsel. Das zweite Rätsel, was er da aufgreift, ist das Rätsel vom Tod. Im Prediger 8, Vers 8 und 9. Kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten, und niemand hat Gewalt über den Tag des Todes. Und dann im Vers 9, das alles sah ich und richtete mein Herz auf alles Tun, das unter der Sonne getan wird, zur Zeit, da der Mensch über den Menschen Gewalt hat, zu seinem Unglück. Und so sah ich Ungerechte, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen, die aber das Rechte getan haben, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Auch das ist Nichtigkeit. Es geht hier um Tod, aber speziell ums Begräbnis. Er sagt, es ist ungerecht. Der Ungerechte, der kriegt ein ehrenvolles Begräbnis und der Gerechte kriegt kein Begräbnis. Speziell im Alten Testament, wo ein Begräbnis zu bekommen wichtig ist. Es ist heute auch noch wichtig, wird ja nicht gleich weggeschmissen werden. Aber er fragt hier, warum kriegt der Ungerechte ein Begräbnis und der andere nicht? Mit anderen Worten, ich frage mich heute oft, am Begräbnis wird selten die Wahrheit gesagt oder eigentlich nie. Beim Begräbnis wird immer gelogen. Aus dem Guten wird der Held und aus dem Schlechten wird der Gurte. Da gibt es eine Geschichte, wo ein Vikar, der hat über den, was gestorben ist, nichts Gutes gewusst. Der hat nur schlechte Sachen gewusst. Und dann hat er am Kraut gesagt, er hat nichts Gutes gefunden und wahrscheinlich wird ihn keiner vermissen. Jeder ist froh, dass er gestorben ist. Dann ist eine Beschwerde an den Bischof gegangen und der Vikar ist entlassen worden. Er hat ein unausgesprochenes Gesetz gebrochen. Begräbnis wird nicht die Wahrheit gesagt. Wir tun uns nämlich schwer mit der Wahrheit im Angesicht des Todes. Obwohl beim Toten mal, dann redet man schon wieder honest. Selber das Gleiche. Aber es ist ein Rätsel. Der Tod und Begräbnis ist ein Rätsel, sagt der Prediger. Das dritte dann ist die Frage nach der Ungerechtigkeit im Vers 11. Im Vers 11 sagt er, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Denn ein Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Er sagt, das Leben ist ungerecht. Nicht nur beim Begräbnis, sondern allgemein. Und zwar sagt er im Vers 11, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder böse, denn der Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage. Er sagt, da gibt es einen, der ein 100-mal Böses, aber denen geschieht nichts. Und der andere tut einmal was und den erwischt es. Es ist oft unser kleiner Staatsbürger, wie man ist, tut man eine Kleinigkeit, zahlt die Steuern, vielleicht einmal zu spät ein oder was weiß ich, tust irgendwas, kriegst du sofort eine Strafe. Dann gibt es andere, die deren 100-mal so viel und die veruntreuen Millionen und die leben irgendwo einfach Villa und das tut auch. Er sagt, das ist mir ein Rätsel, das Rätsel der Ungerechtigkeit. Dann viertens, das letzte, im Vers 14 ist das Rätsel von Glück und Unglück. Da sagt er, es gibt etwas Nichtiges, das auf Erden geschieht. Das sind Gerechte, denen es nach dem Tun der Ungerechten ergeht. Und das sind Ungerechte, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich sage, auch das ist Nichtigkeit. Er sagt, das Problem ist nicht nur, dass der Ungerechte ungestraft davonkommt, nicht nur, dass es ihnen gut geht, Gott bestraft sie auch nicht und das Leben scheint auf ihrer Seite zu sein. Und es stimmt, es gibt gottlose Menschen, die kümmern sich weder um Gott noch um Menschen. Du, die sind gesund, die sind erfolgreich, die sind schön und was weiß ich. Und dann gibt es Menschen, die sind gottesfürchtig und tragen aber eigentlich ein schweres Los. Und man fragt sich, wo ist die Gerechtigkeit? Schlagt sie mir auf Psalm 73. Der Schreiber von Psalm 73, der ist daran fast verzweifelt. Er sagt, wenn ich mich umschaue in der Welt, das ist ein Wahnsinn und da kann man zynisch werden. Psalm 73, Vers 2, da schreibt er, ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihre Augen, das heißt, sie essen früh. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk. Denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, die sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Und dann kommt er zum Schluss, Vers 13, fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Er sagt, eigentlich ist völlig für die Fisch, dass ich gläubig bin, weil wenn ich mir das anschaue, geht es ja vielen Ungläubigen viel besser. Und daran verzweifelt er. Und man kann wirklich zynisch werden. Und ich würde sagen, wir sind ja auf der Seite für die Bevorzugten. Aber wenn du einmal einen Schritt zurück machst, wenn man sich mal so ein bisschen zurücksetzt und so das Treiben dieser Welt anschaut, das ist übrigens hier einmal ganz gesund. Peter Wiegand war vor kurzem in einem Vortrag gehalten, hat er gesagt, im letzten halben Jahr sind dreimal so viele Kinder am Hungertod gestorben, als in den ganzen Katastrophen miteinander. Tsunami, Erdbeben, alles zusammengenommen, sind längst nicht so viel gestorben, als wir Kinder, die was verhungert sind. Das hätten wir verhindern können, haben wir aber nicht. Es sterben Millionen Kinder am Hungertod, aber weißt du was, es ist uns eigentlich relativ wurscht. Aber weißt du, was uns nicht wurscht ist, wo wir gerade sein Auto haben? Können wir uns aufregen? Denkst du, ja, sind wir noch normal? Ist die Welt normal? Ich glaube nicht. In Pakistan bewegt sich die Welt. Die haben übrigens hunderte Nachbeben gehabt, dazu hängt noch ein bisschen mehr. Menschen kommen um und wir machen uns Gedanken, ob wir einen weißen Golf oder einen roten Vectra kaufen. Normal ist das nicht. Wenn man die Welt anschaut, also gerecht geht es nicht zu. Ist ein Wahnsinn, wie es zugeht. Das ist ein Rätsel. Wieso kann der eine so viel Glück erfahren und der andere trifft nur Unglück? Es bleibt ein Rätsel. Und genau das sagt der Prediger da. Er versteht das nicht, das Rätsel von Glück und Unglück. Aber vergesst es nicht, er beleuchtet ja nur das Leben unter der Sonne. Wenn du Gott ausschließt und die Welt anschaust, dann musst du verzweifeln und Selbstmord begehen. Oder, was man da muss, man muss weghören und ignorieren, sonst kann man nicht weiterleben. Ich verstehe vollkommen, wenn Leute sagen, ich höre mir das nicht mehr an. Ich verstehe es. Du kannst das nicht mehr anhören. Weil wenn du keine Antwort drauf hast, nachher bist du hilflos verloren. Aber er sagt, Gott gibt uns auch 4 Antworten. Und am unteren Zettel, am unteren Ende, haben wir 4 Antworten von Gott im selben Kapitel. Geht's wieder zurück zum Prediger, bitte. Prediger 8 und Vers 8. Die erste Antwort ist die Allmacht Gottes. Und wir lesen im Prediger 8, Vers 8, kein Mensch... Der Mensch kann das nicht bestimmen, sonst tut der Mensch viel Unrecht, aber das nicht. Kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten, und niemand hat Gewalt über den Tag des Todes. Weltliche Machthaber glauben manchmal, das letzte Wort zu haben. Und Gott sagt, nein, das letzte Wort habe ich. Manche Reiche glauben, das letzte Wort zu haben. Ich will nur sagen, das sagt man aber die Frauen. Ich habe gesagt, was waren seine letzten Worte am Sterbebett? Hat sie gesagt, dann haben sie gesagt, er hat keinen Kopf, weil sie war bis zum Schluss bei ihm. Aber auch weltliche Machthaber glauben, das letzte Wort zu haben, und Gott sagt, so ist es nicht. Auch wenn sie es mit Gewalt umsetzen. Und was auch interessant ist, das ist nicht nur der Saddam Hussein. Ich war gerade jetzt vor ein paar Wochen in Mauthausen in den KZ-Lager. Und es ist schon ein Wahnsinn, wenn du denkst, vor 50 Jahren in unserer Kultur, in der deutschen Kultur, im Land der Dichter und der Denker, ist noch ein grausiger Zugang als wieder hinten. Es ist ein Wahnsinn. Es ist egal, in welcher Kultur du bist. Der Mensch ohne Gott ist ein Wahnsinn. Und wir lesen da im Kapitel 8, Vers 3, sagt er, übereile dich nicht von ihm, vom König wegzugehen, lass dich nicht auf eine böse Sache ein. Er tut ja doch alles, was er will. Manchmal scheint der Machthaber alles tun zu können, was er will, aber der Prediger sagt, nein. Vers 8, kein Mensch hat Gewalt über den Tod. Gott kann ohne weiteres einen Machthaber absetzen. Nicht der Mensch als letztes Wort, sondern Gott. Und Gott kann jederzeit Menschen entfernen, die er möchte. Letztlich, der Allmächtige ist Gott, nicht der Mensch. Das ist ein Trost. Der zweite Trost ist die Gerechtigkeit Gottes. Vers 12 und 13. Da sagt er, denn ein Sünder tut 100-mal Böses, verlängert doch seine Tage. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten, doch nicht gut gehen wird es dem Ungerechten, und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor dem Angesicht Gottes nicht fürchtet. Das heißt, Gott ist letztlich gerecht. Und ich habe da 3 Unterüberschriften. Erstens, Gott wird alle Menschen richten zu seiner Zeit. Manchmal denken wir ja, wenn Menschen nicht sofort gerichtet werden, werden sie überhaupt nicht gerichtet. Lest nur im Vers 11. Im Vers 11 steht, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wir glauben, ja, schau, was der da hat und dem passiert nichts. Schlussfolgerung, es gibt kein Gericht und es gibt keinen Gott. Und so sündigen sie frech weiter. Die Bibel sagt aber was anderes. Sie sagt, der Tag des Gerichts wird kommen. Da gibt es eine ganz liebe Geschichte. Die heißt Schönen Gruß von Gott. Das ist einfach Postkarten, hätte ich gelesen. Zu Beginn des Jahrhunderts lebte im Schwabenland ein Schmied mit Namen Huschwadl. Der war stark wie ein Bär und hatte große Hände. Wenn er mit leeren Händen durch die Straße ging, meinte man, er träge 2 Handkoffer. Als Geselle begab er sich auf die Wanderschaft und kam in ein kleines Städtchen in Thüringen. Dort suchte er sich Arbeit und auf dem Weg zur Herberge sah er ein Plakat. Heute Abend um 20 Uhr spricht Professor X aus Berlin. im Hinterstübchen des Ochsen zu dem Thema, warum es Gott nicht geben kann. Huschwadl denkt sich, warum es Gott nicht geben kann? Ich habe doch eben noch mit ihm gesprochen. So findet er sich interessiert um 20 Uhr im Ochsen ein und muss mit anhören, wie ein kleiner Mann aus Berlin eine ganze Stunde lang in lästerlicher Weise über Gott herzieht. Seine Schimpf- und Spottreden gipfeln in dem Satz, liebe Leute, wenn es Gott wirklich gäbe, dann müsste er nach so viel Hohn und Spott jetzt einen Engel schicken, der mir vor ihren Augen eine Ohrfeige gibt. Huschwadl erhebt sich, geht in aller Ruhe auf die Bühne und sagt, einen schönen Gruß von Gott, aber für solche Banausen wie dich schickt Gott keine Engel, das kann der Huschwadl auch erledigen. Dann legt er ihm die Hand an die Backe und wenn er zugehauen hätte, dann wäre der Mann wohl hingewesen. Aber das ist das Denken, wenn was nicht sofort bestraft wird, dann glauben wir, es wird überhaupt nicht bestraft. Interessant, in der Bibel kommt das Wort Gericht oder Richten viel öfter vor als das Wort Liebe. 400 Mal ungefähr. Lesen wir in der Bibel, dass Gott richten wird. Und der Psalmist, jetzt geht es nochmal zum Psalm 73, der was fast verzweifelt hat, der hat dann noch was erkannt. Und das ist oft ein Trost, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Psalm 73, was wir gerade gelesen haben, der was ganz verzweifelt war über die Ungerechtigkeit, schreibt dann im Vers 16, nachdem er verzweifelt war, schreibt er, da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es. Das heißt, es ist mir schwer gefallen. Vers 17, bis, das habe ich blau unterstrichen. Bis wann? Bis ich hinging in das Heiligtum Gottes, das heißt in seine Gegenwart, und bedenken will ich dort ihr Ende. Er sagt, das Ende der Gottlosen will ich bedenken. Das Ende ist wichtiger als der Anfang, haben wir letztes Mal besprochen. Und wir lesen im Hebräer 9,27, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, und dann kommt das Gericht. Der Tag des Herrn wird auch genannt in der Bibel, er wird kommen. Wir haben an die 300 Prophezeiungen im Alten Testament, dass Jesus Christus kommt als der Messias, als der Diener, als der Menschensohn, und er ist gekommen vor 2000 Jahren. Und wir haben ebenso viele Prophezeiungen, dass er wiederkommen wird. Aber dann zum Gericht. Und genauso sicher, wie Jesus zum ersten Mal kam, wird er auch zum zweiten Mal kommen. Hundertprozentig. Wisst ihr, was ich manchmal frage nach einer Predigt? Frage die Zuhörer manchmal. Wenn du heute stirbst und du stehst dann heute vor Gott, gib mir einen Grund, warum sollte er dich annehmen? Gib mir einen Grund, warum er dich annehmen soll. Wenn Gott dich fragt, warum sollte er dich annehmen, was wirst du ihm sagen? Ich weiß, was ich sagen werde. Ich würde sagen, Vater, meine Annahme hat nichts mit mir zu tun. Ich habe so ziemlich alles gebrochen, was man brechen kann. Ich bin nicht würdig, das weiß ich. Aber Vater, dein Sohn ist für mich gestorben, für meine Sünden, und auf ihn berufe ich mich. Darum stehe ich vor dir. Die Frage, kannst du das auch sagen? Und wenn du das nicht sagen kannst, was sagst du dann? Was ist ein anderer Grund, warum Gott dich annehmen soll? Es ist wichtig zu überdenken. Also das Erste, Gott wird alle Menschen richten, aber zu seiner Zeit. Das Zweite, ohne Gericht ist es egal, wie ich lebe. Richard Wurmbrand, ich weiß nicht, kennt ihr sie? Er hat Bücher geschrieben, Richard Wurmbrand. Der war über viele Jahre in Rumänien in der kommunistischen Zeit im Gefängnis, hat elende Qualen durchlitten. Seine Bücher, die habe ich als Junge gelesen, die sind mir durch und durch gegangen, was der erlitten hat. Die Qualen, die da geschrieben sind, kann man sich nicht vorstellen. Und er hat im Gefängnis den Gefangenen, Mitgefangenen immer von Jesus erzählt. Und er hat geschrieben in einem seiner Bücher, Die Brutalität des Atheismus ist unglaublich. Wenn ein Mensch keinen Glauben an die Belohnung des Guten und die Bestrafung des Bösen hat, es gibt dann keinen Grund, menschlich zu sein. Es gibt keine Zurückhaltung vor dem Abgrund des Bösen in Menschen. Die kommunistischen Folterer haben zu mir gesagt, es gibt keinen Gott, kein Danach, keine Bestrafung des Bösen, wir können tun, was wir wollen. Einer hat sogar gesagt, ich danke Gott, an den ich nicht glaube, dass ich diese Stunde erleben kann, wo ich all meine Bosheit zum Ausdruck bringen kann. Und er hat dann geschrieben, wenn es kein Gericht gibt, dann ist es völlig egal, wie ich lebe. Und wenn es völlig egal ist, wie ich lebe, dann hat das Leben überhaupt keinen Sinn. Also der zweite Grund, ohne Gericht, das muss man sich überlegen, weil wir reden nicht gern über das Gericht. Aber ohne Gericht ist völlig egal, wie du lebst. Und das dritte, auf der nächsten Seite dann, ohne Gericht, und das mag uns vielleicht überraschen, aber ohne Gericht hätte der Mensch keine Würde. Und ich habe dazu geschrieben dann drunter, wenn Gott unser Handeln nicht richtet, dann hat all unser Handeln, ob gut oder böse, keine Konsequenz. Wenn das, was ich tue, keine Konsequenz hat, dann bin ich als Person bedeutungslos. Oder, Entschuldigung, dann ist alles, was ich tue, bedeutungslos. Drittens, wenn das, was ich tue, ohne Bedeutung ist, dann bin auch ich als Person bedeutungslos. Und das lässt Gott nicht zu. Gott lässt nicht zu, dass du ein bedeutungsloses Leben führst. Und Schuld und Gericht haben in unserer Menschenwürde zu tun. Dr. Viktor Frankl, den ich oft zitiere, war Psychiater, die Logotherapie entwickelt und so weiter. Aber der gefällt mir in vielen Bereichen. Er ist leider schon bald gestorben. Aber der ist oft in die Gefängnisse gegangen und hat zu den Gefangenen geredet. Und es war interessant, er hat gesagt, wo er reingekommen ist, die meisten Psychiater, die was mit Schwerverbrechen arbeiten, was die den Gefangenen sagen? Die sagen, weißt du was, es ist gar nicht deine Schuld, dass du da bist, es ist die Gesellschaft. Ihr seid ein Opfer dieser Gesellschaft, ihr braucht euch nicht so schuldig fühlen, ihr müsst da sitzen, aber sie glauben ihnen so ein gutes Gefühl zu geben. Wisst ihr, was der Frankl gesagt hat? Der Frankl ist eigentlich als Psychiater, der hat gesagt, ihr Gefangenen, ihr seid total schuld an dem, was ihr getan habt. Jede Tat, die ihr verübt habt, seid ihr voll verantwortlich und ihr sitzt hier zurecht, dass ihr eure Strafe absitzt. Das ist nur Gerechtigkeit, weil du bist verantwortlich für jede Tat, die du begehst. Lernt jetzt in Verantwortung zu leben, jetzt und in der Zukunft. Und wisst ihr, was die Sträflinge gesagt haben zu dem? Sie haben gesagt, du bist der erste Psychiater, der uns sagt, dass wir Menschen mit Verantwortung sind, der uns ernst nimmt, der uns als vollwertige Menschen behandelt und der uns unsere Würde zurückgibt. Weil die anderen haben uns immer nur anders behandelt. Kannst du auch nichts dafür, bist du so ein zweites Produkt, Opfer der Gesellschaft. Nein, du bist ein verantwortungsvoller Mensch. Gericht und Strafe haben mit Würde zu tun. Und darum brauchen wir keine Angst haben, über Gericht zu reden. Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen. Früher hatten die Menschen Angst vor dem Gericht Gottes und der Hölle. Heute haben die Pfarrer und Prediger Angst, über Gericht und Hölle zu reden. Das stimmt. Wir brauchen aber keine Angst haben. Es hat mit der Menschenwürde zu tun. Dann drittens, das Geschenk Gottes, Vers 15. Also wir sind jetzt bei den vier Antworten Gottes. Kapitel 8, Vers 15, das Geschenk Gottes. Und ich pries die Freude, schau, da wird es ein bisschen besser jetzt, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Es ist wirklich ein Geschenk Gottes, wo man das genießen kann, was man hat. Das Geheimnis ist nicht, wie viel man hat. Das Geheimnis ist, ob ich das, was ich habe, genieße. Das ist Geheimnis. Und es ist nur die Lust nach mehr, die uns hindert, das zu genießen, was man hat. Ich meine, was haben wir nicht? Was fehlt uns, dass wir das Leben genießen könnten? Aber es ist ein Geschenk Gottes. Und das vierte, das Geheimnis Gottes, Vers 16 und 17, da spricht Gott von einem Geheimnis. Der Prediger. Prediger 8, Vers 16. Als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, das auf der Erde geschieht, denn weder bei Tag noch bei Nacht sieht man Schlaf mit seinen Augen, das sah ich am Ganzen des Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Wie sehr der Mensch sich auch abmüht, es zu erforschen, er ergründet es nicht. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, so kann er es trotzdem nicht ergründen. Der Prediger gesteht hier und sagt, wisst ihr was, die letztendlichen Fragen bleiben uns verborgen. Wisst ihr was, ich muss ein Fenster kippen, da wird es zu warm herum, das wird ja schon irgendwann aus. Kippen wir da auch vielleicht was? He? Oder ich mache kurz auf einmal. Gell? Machen wir ein paar Minuten auf, dann ist es ein bisschen besser. Vielleicht könntest du da hinten auch kurz aufmachen, ein paar Minuten, oder? Nachher wieder zumachen, dass es nicht zu viel zieht. Schlagt es auf, 1. Korinther 13, Vers 12. 1. Korinther 13, Vers 12. Da sagt der Apostel Paulus, also wir erkennen nicht alles. 1. Korinther 13, 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Er sagt, jetzt erkennen wir noch nicht alles. Und da gibt es einen super Vers im 5. Buch Mose, den müsst ihr direkt aufschlagen und unterstreichen. Der ist so gut. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich sage, nachher gehe ich über da hin. 5. Mose 29, Vers 28. 5. Mose 29, Vers 28. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig. Er sagt, es gibt Verborgenes und das erkennt nur Gott. Das, was wir wissen müssen, das wissen wir. Aber wir wissen nicht alles. Manchmal, ab und zu, soll ich zumachen wieder? Ab und zu treffe ich einen, die was an Gott überhaupt nicht glauben, Atheisten, die trefft ihr wahrscheinlich auch. Wisst ihr was, wenn einer sagt, und das passiert mir öfter, der sagt, es gibt keinen Gott. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, wenn es über Gott redet. Merkt ihr das? Wisst ihr, was du dann sagen müsst? Da musst du fragen, würdest du mit mir übereinstimmen, dass über alle Dinge, die es in diesem Leben zu wissen gibt, Philosophie, Psychologie, Astronomie, alles, dass du weniger wie die Hälfte weißt? Gibst du das zu? Wenn er halbwegs normal ist, dann wird er sagen, ich weiß nicht einmal ein Zehntel von dem, was es zu wissen gibt. Versteht ihr euch, gell? Aber bleiben wir bei der Hälfte. Wenn jetzt der andere zugibt, über 50% von dem, was es zu wissen gibt, weiß er überhaupt nichts, ist es dann möglich, dass in den 50%, von denen er nichts weiß, Gott existiert? Wenn einer sagt, es gibt keinen Gott, dann muss ich sagen, ist ein weißt alles. Gratuliere. Besteht die Möglichkeit, dass in dem Bereich, wo du keine Ahnung hast, dass es dort Gott gibt? Es gibt keinen Gott, das ist kein gutes Argument, aus vielerlei Gründen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber das ist eine einfache Sache, die man sich merken kann. Ich frage auch manchmal intellektuelle Leute, öfter mal rede ich zu Studenten, und die haben dann wild viele Fragen über Gott und die Bibel, ist ja auch super so, das freut mich auch. Aber manchmal, da merkt man, sie fragen nur noch, um zu entdecken, wie viel das du weißt. Sie fragen nicht mehr, um Antworten zu bekommen. Dann habe ich schon zwei, dreimal da gesagt, angenommen, ich könnte euch jetzt die nächsten 3 Stunden all eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Würdet ihr dann Jünger Jesu werden? Dann sagen sie, nein, eigentlich nicht. Dann sage ich, geh mal auf einen Kaffee, ist weit gescheiter. Warum kämpfen wir uns da auch? Weil ich kann alle Fragen beantworten und Jesus nimmt es trotzdem nicht an. Dann tun wir was anderes. Gehen wir Radl fahren. Wisst ihr, was mir immer mehr bewusst wird? Bei Gott zählt nicht, was du weißt, sondern dein Herz. Ihr seid selber ein Prediger, geht ein bisschen nach links, geht zu Sprüche Kapitel 4. Den Vers müsst ihr unbedingt hinterstreichen, wenn ihr es nicht schon habt. Sprüche 4, Vers 23. Es wird einer zu meinen Lieblingsverse. Sprüche 4, 23, da sagt er, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was du bewahrst, behüte dein Herz. Aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und im 1. Samuel 16, 7, den Vers kennt ihr alle, der hängt in vielen Häusern bei euch. Der Herr sieht nicht auf das, was der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr schaut das Herz an. Was ist eigentlich das Herz? Wir reden ja von Wissen, aber was ist das Herz? Das Herz ist der quergestreifte Muskel, ich glaube, gell, quer ist er. Jede Minute pumpt er 4 bis 12 Liter durch unseren Körper und das meistens für 80 bis 100 Jahre. Es ist ein erstaunliches Organ. Aber wenn wir über Herz reden, dann sprechen wir nicht über die faustgroße Pumpe da rein, sondern über den inneren Menschen. Das Herz ist, wer du als Person bist. Das ist das Herz. Sagen wir auch in der Umgangssprache, gell? Wenn zwei verliebt sind, dann sagt der eine zu ihr, du, ich liebe dich mit meiner ganzen Pumpe, sondern mit Herzen. Also, und wenn ein Herz sagt, dann meint er nicht das oder, sondern mit seiner ganzen Person. Aber das Herz ist das Zentrum von unserem Denken. Im Hebräer 4, schlagt es bitte auf, Hebräer 4. Hebräer 4, Vers 12, da sagt der Schreiber, Hebräer 4, Vers 12, ist ein bekannter Vers, den ersten Teil kennen die meisten von euch. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und jetzt hört's zu. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzen. Das heißt, Gott richtet die Gesinnung unseres Herzens. So wie wir wirklich sind, so werden wir gerichtet. Und wisst ihr, unsere Gesinnung, unsere Einstellung ist viel wichtiger als die Information, die wir haben. Die Information, die du hast, bestimmt nicht, wie du denkst. So wie du, die Einstellung, die du hast, die bestimmt, wie du denkst. Wir denken nicht mit unseren Gedanken. In erster Linie. Wir denken mit unserer Einstellung. Es ist wichtig zu erkennen. Nicht die Information bestimmt dein Denken, sondern deine Gesinnung. Und ich habe da ein Zitat dazu geschrieben von Chuck Swindoll, das finde ich ein hervorragendes Zitat, ich lese mir den durch. Er sagt, je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, welchen enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zum Leben für mich ist wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, als Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg, wichtiger als was andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung oder Einstellung oder Gesinnung ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder mein Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde und eine Familie. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass wir wählen, welche Einstellung wir einnehmen, jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten werden. Das Unveränderbare können wir nicht verändern. Das Einzige, was wir tun können, ist die eine Seite zu spielen, die wir haben, unsere Einstellung. Ich bin überzeugt, dass das Leben aus 10% daraus besteht, was mir geschieht, und 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Wir sind verantwortlich für unsere Einstellung oder Gesinnung. Na, schaut's, heute Abend, jeder von euch erhält dieselbe Information. Der eine alles, der andere nur die Hälfte, weil er ein bisschen schläuft, aber das verstehe ich auch vollkommen. Aber im Prinzip erhält es alle das Gleiche. Aber wisst ihr was? Wir gehen alle raus und denken was anderes. Weil nicht die Information unser Denken allein prägt, sondern unsere innere Haltung. Die Gesinnung, das Herz. Mehr als alles behüte dein Herz. Darum hat Jesus gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Dann hat er alles verloren. Weil das Herz ist der Ursprung unseres Lebens. Und ich zitiere gerne Blaise Pascal, der hat sich mit 31 Jahren zu Christus bekehrt und er hat seine Gedanken immer niedergeschrieben und die hat er in einen Mantel eingenäht. Und die Gedanken, Pensée, das ist ein Werk geworden und da hat er geschrieben, die Argumentation des Menschen kommt von seinem Herzen. So wie du argumentierst, kommt nicht von deinem Denken, sondern vom Herzen, deine Gesinnung. Und ich schließe, dann bin ich fertig für die erste Stunde. Jetzt gibt es eine Geschichte von Herzchirurgen und seinem Sohn. Einen kleinen Buben haben sie einmal eingeschüchtert über seinen Vater. Sie haben gesagt, weißt du, was dein Vater tut? Dein Vater betäubt Menschen, wenn sie hilflos sind. Dein Vater zerschneidet Menschen, er sägt sie in Stücke und entfernt die Organe. Sie haben seinen Vater hingestellt wie ein Frankenstein-Monster. Und der Junge blieb aber standhaft, er hat gesagt, na, mein Vater ist nicht so. Dann haben sie gesagt, sag mir der Beutler. Sie haben Bilder, Beutler gemacht, wo er ein Herz in der Hand hat, Knochen in der Hand hat. Und schau, da sind die Beutler, das ist dein Vater. Aber der Junge hat gesagt, nein, ich kenne meinen Vater. Alle Tatsachen, alle Beweise sprechen für das, was ihr sagt, aber ich kenne meinen Vater. Und der Junge hatte recht. Er hat fest daran geglaubt, dass es dafür eine gute Erklärung gibt. Und zu Recht, denn sein Vater war einer von den besten Herzchirurgen und hat jede Woche Dutzenden Menschenleben gerettet. Seht ihr, wie du ein Foto interpretierst, hängt davon ab, wie gut du die Person kennst. Wir denken nicht nur mit unseren Informationen, sondern wie gut wir eine Person kennen. Übrigens, dasselbe ist mit der Bibel. Wie du die Bibel interpretierst, hat nicht in erster Linie damit zu tun, wie viel du über die Bibel weißt, sondern mit deiner inneren Haltung Gott gegenüber. Ja, es bleiben Rätsel. Aber wenn man Gott kennt, kann man ihm dennoch vertrauen. Dein Bibelverständnis hat mit deiner inneren Haltung zu tun, nicht mit dem, was du weißt. Ob du jetzt ein liberaler Theologe bist, mit einer historisch-kritischen Bibelauslegung, oder ein konservativer Theologe, der am Wort Gottes festhält, hat wenig mit Information zu tun, sondern mit deinem Gottesbild. Und ein Zitat vor kurzem gelesen, die ist auch schon ein bisschen aus, aber der Professor Adolf Harnack, das war ein Liberaler, und der Adolf Schlatter war Bibeltreuer, und die haben ein Gespräch gehabt, und der Harnack, der Liberale, hat zum Schlatter gesagt, nicht wahr, Herr Kollege, wir unterscheiden uns nur in der Wunderfrage. Mit anderen Worten, er hat gesagt, ich glaube halt nicht an die Wunder und an die glaubst halt du, aber sonst glauben wir das Gleiche. Und der Schlatter hat geantwortet, nein, wir unterscheiden uns in der Gottesfrage. Es hat unsere innere, was traue ich Gott zu? Kenne ich Gott? Es hat wenig mit Information zu tun. Es hat mit unserem Herz zu tun. Und ja, bis da oben. Ist sehr gut ausgegangen. Die Lieselotte stellt dann noch mal ein paar Bücher vor. Lieselotte, kommst du kurz nachher? Heute macht sie die Bücher, was ihr gefallen, letzte Woche eigentlich die zwei, was mir gefallen. Aber nicht jedem gefällt das, was mir gefällt, gell?